2.
Sie hören Reflexe und da machen wir einen Ausflug nach Schkuol, Tarasp im Unterengadin. Weniger glamourös und auch noch etwas weniger teuer als das Oberengadin entwickelt die Gegend seit der Eröffnung des Vereinertunnels und des Thermalbads Schkuol wachsende Anziehungskraft. Auch die Kunstwelt schlägt hier langsam Wurzeln. Eine treibende Rolle spielt dabei das Kulturzentrum Nayers im ehemaligen Kurmittelhaus von Schkuol Tarasp mit seinem Gastatelier. Jetzt will man sogar expandieren und eine richtige Künstlerkolonie entwickeln. Die Infrastruktur wäre vorhanden. Das Kurhotel Schkuol Palace gleich nebenan steht leer und sucht einen Käufer. Barbara Basting hat das Kulturzentrum Nayers besucht, um sich über die Zukunftspläne zu informieren. Und hat zuerst einmal an einer der zahlreichen Sommerveranstaltungen in Nayers teilgenommen, an einer kulturhistorischen Führung rund ums ehemalige Kurhotel.
Im romantisch verwilderten, parkähnlichen Garten mit Blick auf die weit ausladende Fassade des ehemaligen Kurhaushotels, das heute Schkuol Palace heißt, hat die Architekturhistorikerin Cordula Seeger an einem schönen Sommertag ein stattliches Trüppchen Interessierter um sich geschart.
Erst die Achse.
Genau. Sie alle wollen mehr wissen über diesen Hotel- und Badekomplex, der als touristische Wiege des Unterengadins gilt.
1864 gebaut, Bauherrschaft ist eine Aktiengesellschaft gewesen. Also hier schon früh wittert man einen Markt. Man wusste schon eben, Leute wollen hier Wasser trinken. Der Bettdecker von 1850 sagt, es gibt hier eine bescheidene Trinkhütte schon mehr als Halle. Nichts vergleichbar mit dem, was wir dann später sehen werden. Eine Trinkhütte, aber im Bettdecker wird auch vermerkt, es fehlen standesgemäße Unterkünfte.
Zuletzt, bis vor etwa 2 Jahren, war das Schkuol Palace mit seinen 120 Zimmern während einiger Jahre ein koscheres Hotel. In den 80er Jahren war es an den Robinson Ferienclub verpachtet. Doch die eigentliche Glanzzeit des riesigen Hotels liegt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Damals kamen Trinkkuren in Mode und damals wurde das Unterengadin mit seinen Quellen besser erreichbar, wie Cordula Seeger ausführt.
Was natürlich für die Anfahrt wichtig ist, dass man dieses Hotel hier überhaupt bauen konnte in dieser Zeit, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Verkehrsmöglichkeiten überhaupt so weit waren. Also in den 1860er Jahren wurde eben diese Talstraße hier ausgebaut. Ab 1866 dann auch der Übergang über den Flüeler zugänglich gemacht mit bequemeren Postkutschen.
Und nicht zu vergessen, in der damaligen Gründerzeit gab es eine gut betuchte Gesellschaft, die es sich leisten konnte, monatelang in Hotels zu leben. Der Architekt des Baus war der St. Galler Felix Kubli. Er absolvierte eine gediegene Ausbildung an der Münchner Akademie und an der École des Beaux-Arts in Paris. Er gehörte zu den angesehenen Architekten seiner Zeit und zu seinen bekannten Bauten zählt unter anderem das Grand Hotel des Bains, das heutige Kempinski in St. Moritz Bad.
Gleichzeitig baut Kubli auch in St. Moritz, da bei einer völlig anderen Ausgangslage. Da haben wir tatsächlich die Ebene, das ist höchstens das Problem, dass es, der Boden etwas morastig ist, man muss etwas trockenlegen, aber sonst hat man diese weite Ebene, eben Platz für Achsen, Platz, um sozusagen dieses klassizistische Vorbild auch wirklich in die Berge zu bringen, das hier eigentlich ganz klar für diese Zeit, für diese Architektur in der fast noch Mitte des 19. Jahrhunderts prägend ist.
Obwohl der von der Anlage her großzügige, aber recht strenge und schmucklose klassizistische Bau des Schkuol Palace an diesem Sommertag einladend wirkt, mutet der Standort des Hotels aus heutiger Sicht doch eher unattraktiv an. Vor dem Haus rauscht lautstark der Inn und ringsherum erheben sich steile, bewaldete Berghänge. In jüngster Zeit ist die neue Brücke nach Vulpera hinzugekommen. Von einer Aussichtslage kann beim besten Willen keine Rede sein. Doch darüber dachte man Mitte des 19. Jahrhunderts offenbar anders.
Diese Anlehnung, dass man immer stärker auf die Landschaft, auf die Natur eingehen möchte, das ist eigentlich dann erst später zu sehen.
Erst ein paar Jahrzehnte später verschob sich das touristische Zentrum langsam vom Talboden, wo die Heilquellen sprudeln, hinauf zur Aussichtsterrasse von Vulpera. Diese Entwicklung war noch nicht absehbar für die Hotelgründer. Sie sollte sich aber längerfristig als nachteilig für das Kurhotel im Talboden erweisen.
Und hier trotz keiner Aussicht hat man eben weiter investiert, obwohl ja die Konkurrenz dann nicht geschlafen hat und oben auf der Aussichtsterrasse gebaut worden ist. Relativ bald schon, also um 1900 eigentlich diese Reaktion kam, dass die Leute zwar runter zur Trinkhalle wollten, dieses Wasser trinken wollten, aber gleichzeitig eben auch schon Aussicht haben wollten.
Noch einschneidender wirkten sich dann die großen gesellschaftlichen Umbrüche aus, die die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und der Zweite Weltkrieg mit sich brachten. Der Tourismus veränderte sich in den 50er Jahren dann grundlegend. Er wurde für breitere Schichten möglich und zugleich machte man weniger lange Urlaub. Statt dreimal täglich und monatelang Heilwasser zu trinken, fuhr man lieber Ski oder flätzte sich am Strand von Rimini. Doch Ende des 19. Jahrhunderts war man noch nicht so weit. Damals hielt sich die bessere Gesellschaft, erst recht, wenn sie eine beschwerliche Anreise hinter sich hatte, gerne sehr lange in Hotels auf. Und wenn man der Architekturhistorikerin Cordula Seger folgt, war das Kurhotel damals auch ein Kulturhotel.
Man versucht das Vergnügen, man unterhält sich selber in dieser Gesellschaft und dann gibt es natürlich eben auch Sachen wie Theatergruppen aus diesen Gästen heraus. Es gibt sogar Hotels, die haben eine eigene Zeitung dann geschrieben. Gäste, die sich also sehr stark engagiert haben, die Ausstellungen organisiert haben, die fotografiert haben, wirklich irgendwie pionierhaft, weil natürlich Geld und Muße an einem speziellen Ort zusammengekommen ist. Und ich glaube, diese Konstellation des anderen Orts, was natürlich auch für eine Londoner oder Pariser Gesellschaft einen Freiraum geboten hat, hat die Leute inspiriert, tatsächlich tätig zu sein, eben auf Berge zu steigen, was man sich sonst nicht geleistet hätte, mitunter auch alleine als Frau, was natürlich ganz unmöglich gewesen ist, außerhalb dieses sozusagen Ferienkontextes. All dies macht natürlich einen solchen Ort hier auch aus.
Vor allem aber war das Hotel eine Bühne fürs Sehen und Gesehenwerden, wie der denkmalgeschützte Eingangstrakt auf Anhieb klar macht.
Hier befinden wir uns jetzt in diesem Vestibül, das eben 1899 angebaut worden ist. Hier vielleicht auch so ein bisschen diese Pracht, diese wirkliche Grand Hotel-Stimmung, die man erwartet. Die Malereien stammen übrigens vom Berner Dekorationsmaler Otto Haberer, der auch den Kronhof in Pontresina ausgemalt hat.
Und neben den prächtigen Kitschgemälden von Otto Haberer, die viel nacktes Fleisch zeigen, lassen auch Säulen und Balustraden, eine großzügige Doppeltreppe, Sitzgruppen und große Spiegel unschwer erkennen, dass dieser Saal der besseren Gesellschaft des Fin de siècle zur Selbstdarstellung diente. Die Glanzzeiten des Kurhotels Scholl sind vorerst vorbei. Aber sein Standort direkt am Inn und das gesamte ehemalige Kurensemble hat trotz mancher Verfallserscheinungen seine Magie behalten. Zum Ensemble gehört neben der Büvetta, der Trinkhalle, die wegen der Geologie des angrenzenden Hanges gefährdet ist, auch eine Parkvilla, eine kleine anglikanische Kirche und vor allem das ehemalige Kurmittelzentrum. Und dieses Badehaus aus den Jahren 1912-13 ist in den letzten 25 Jahren zunehmend zum Motor einer Entwicklung geworden, die vielleicht auch dem ehemaligen Grand Hotel wieder neues Leben einhauchen könnte, in dem nämlich wie schon zu den Gründerzeiten aus dem einstigen Kurhotel wiederum ein Kulturhotel wird, allerdings angepasst an die heutigen Bedingungen. Aber der Reihe nach. Das ehemalige Badehaus hat sich 2005 zum Kulturzentrum der Stiftung Neiers gemausert. Am Anfang, Mitte der 80er Jahre, stand eine Umnutzung des ehemaligen Badehauses zu Künstlerateliers, die der Unterengadiner Künstler Steiwan Leon Könz, der Sohn der Schellenursli-Autorin Selina Könz, zusammen mit dem Zürcher Unternehmer Henry Levy vorantrieb. Auch heute sind die alljährlich von einer Jury vergebenen Gastateliers das Nervenzentrum von Neiers, wie ein Ortstermin zeigt. Ein Samstag im August 2012, Tag der offenen Ateliers im Kulturzentrum Neiers im Unterengadin. Die Sängerin und Musikerin Magda Vogel bewohnt eines der Gastateliers, ein ehemaliges, sehr großzügiges Badezimmer der Kuranlage. Sie führt in einer Performance mit dem Computer raffiniert gemixte Vierteltongesänge vor, die sie an Orten mit unterschiedlicher Akustik, etwa Kirchen im Unterengadin, aufgenommen hat. Ein Beleg dafür, wie sich der Aufenthalt hier auswirken kann. Einen Raum weiter arbeitet die Künstlerin Gertrud Genhardt aus Basel. An den Wänden ihres Ateliers hängen feine Bleistiftzeichnungen, die architektonische Strukturen zeigen. Genhardt und ihre Arbeit haben schon länger einen ganz besonderen Bezug zu Nayers.
Ich war schon mal hier, das war 1999. Damals habe ich auch schon Zeichnungen gemacht. Ich arbeite bis heute mit diesen Zeichnungen, die ich damals 1999 gemacht hatte. Und jetzt sind mir einfach die Zeichnungen ausgegangen. Ich brauche wieder neues Material. Deshalb bin ich wieder hierher gekommen und ich gehe wirklich oft nach draußen und zeichne die Sachen direkt vor Ort ab, hauptsächlich Architektursachen.
Aber Genhardt zeichnet nicht etwa historische Bauten ab. Ihr Interesse gilt den scheinbar ganz banalen Zweckbauten, auf die andere Besucher des Unterengadins kaum Aufmerksamkeit verschwenden.
Wegen den Bergen gibt es viele Straßenverbauungen, Brücken, Überführungen, Unterstützungen. Die Brücken, die sind wirklich sehr imposant hier. Und der Blick von unten nach oben, der ist immer so sehr spannend. Da sieht man so Sachen, so ganz schöne Linien einfach, entdeckt man da.
Genhardt sammelt im Unterengadin Linien. Und die Skizzen sind für sie das Ausgangsmaterial für raumgreifende Wandzeichnungen, in denen sie diese Linien neu arrangiert und damit Räume im Raum entstehen lässt. Weil Gertrud Genhardt vor 12 Jahren schon einmal Stipendiatin des Kulturzentrum Nayers im Unterengadin war, frage ich Sie für diese Ausgabe der Sendung Reflexe auf DRS2, was sich seither verändert hat.
Hier in Nayers sind wir jetzt 2012 wirklich sehr abgeschieden, weil die Brücke nach Vulpera ist seit 2 Jahren offen. Es herrscht kein Durchgangsverkehr mehr. Früher ging die Straße von Schkuol nach Tarasp hier unten durch. Jetzt ist es sehr ruhig hier. Ich bin natürlich in der Zwischenzeit älter, auch ruhiger geworden. Das passt total für mich.
Genhardt genießt aber nicht nur die Ruhe, sie lobt auch das gute Klima. Keine Selbstverständlichkeit, wenn mehrere Kunstschaffende an einem Ort ohne viel Ablenkung zusammen sind und sich Küche und Gemeinschaftsräume teilen müssen.
Wir haben eine ganz gute Gemeinschaft, sind ja noch andere Künstler und hauptsächlich Künstlerinnen im Haus. Wir haben extrem gute Gemeinschaft und das schätze ich auch sehr. Also das kommt dazu, man kann wirklich gut arbeiten hier, weil man auch sozial sehr gut aufgehoben ist.
Das gute Klima mag ein Zufall sein. Immerhin werden die 3-monatigen Atelieraufenthalte für den Sommer, das Haus ist bisher nicht beheizbar, international ausgeschrieben. Doch zugleich achtet die Jury auch auf die Integrationsfähigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten, wie Christoph Rösch hervorhebt, der als Leiter des Kulturzentrums Nayers der Jury ebenso angehört wie beispielsweise ein Vertreter des Bündner Kunstmuseums in Chur.
Man lebt zusammen, man hat soziale Kontakte, die sind auch gefragt, man ist eng aufeinander, man kocht zusammen hier im Haus, das ist etwas ganz Besonderes. Nicht jede Künstlerin, jeder Künstler ist dafür geschaffen, darüber muss man reden im Vorfeld, ist aber hochinteressant, weil meistens dann auch sogar neben wunderbaren Freundschaften auch Zusammenarbeiten zustande kommen hier im Haus, also Dinge, die man eigentlich nicht im Voraus weiß.
Stecken wir den Kopf noch kurz in das Atelier von Silvana Janetta. Es besteht aus 2 kleinen, sehr hohen und dadurch nicht besonders behaglich wirkenden Räumen. Janetta hat sich im hinteren Raum ihr Schlafzimmer eingerichtet und im vorderen Raum findet sich nur ein schlichter Arbeitsplatz aus Tisch und Stuhl. Wie bei Gertrud Genhardt sind auch hier die Wände über und über bedeckt mit Bildern. In diesem Falle sind es kleinformatige Fotografien und einzelne Texte. Es handelt sich um eine Art fotografisches Tagebuch, das Janetta von Anfang an in Nayers geführt hat, noch ohne genau zu wissen, was daraus werden wird. Janetta hat sich auf ortsspezifische Kunst spezialisiert. Auf Kunst also, die gezielt die Gegebenheiten eines Ortes zum Thema der künstlerischen Gestaltung macht. Und so liegt es nahe, sie zu fragen, was ihr in Nayers anfangs besonders aufgefallen ist.
Es ist so unglaublich viel und umfassend, was mich hier anspringt und mich wirklich mit Haut und Haar involviert, dass das wahnsinnig schwierig ist, diese Frage zu beantworten.
Die Antwort ist symptomatisch. Silvana Janetta warf angesichts der Sogkraft des Ortes manche ihrer Pläne und Konzepte, die sie zur Ausarbeitung mitgebracht hatte, erst einmal über den Haufen. Sie hat beobachtet, dass es schon vielen Gastkünstlern hier ähnlich ergangen ist.
Also es ist wirklich beeindruckend, dass man das bei allen spürt, wie der Ort sie involviert hat und eben ja beschäftigt hat, auch permanent herausgefordert hat.
Auch in einer anderen Arbeit von Silvana Janetta hat sich dieser Sog schon niedergeschlagen, wenn auch auf ganz spezielle Weise. Auf einzelnen Bodenfliesen in ihrem Atelier finden sich nämlich Aufkleber mit einem Pixelcode.
Also das sind sogenannte QR-Codes, also das heißt Quick Response Code. Und die werden eigentlich normalerweise in der Werbung eingesetzt. Der Witz ist, dass man das einlesen kann mit einem Smartphone und dann gleich mit einer Webseite verbunden wird. Und ich brauche das jetzt in einer anderen Art. Also das Prinzip ist zwar dasselbe, aber bei mir kommt dann keine Werbung, sondern halt, wie ich hier jetzt konkret in diesem Raum Spuren verfolgt habe. Und man kann dann diese Spuren, die ich verfolgt habe, auch wieder selber mit dem Handy mitverfolgen. Und was ich daran eigentlich interessant finde, ist, dass der Betrachter da eigentlich wie doppelt sieht, weil er ist ja selber hier im Raum und hat seine eigene Erfahrung und das andere ist das, was ich gesehen habe und das hatte beides gleichzeitig.
Wer weiß, vielleicht will sich Silvana Janetta mit dieser Mini-Reise per Smartphone durch ihren Atelierraum ein wenig auflehnen gegen die Magie der Umgebung, von der sie zuvor gesprochen hat. Was es mit dieser Magie auf sich hat, weiß kaum einer besser als Christoph Rösch, seit 1999 Leiter des Kulturzentrum Neiers, den wir hier in Reflexe auf DRS2 schon kurz gehört haben.
1991 war ich selber in diesem Haus Stipendiat. Ich war damals als Bildhauer im Keller tätig, hier in diesem Badhaus. Und der Grund, warum ich heute überhaupt mich engagiere an diesem einzigartigen Ort, manche Leute sagen, es sei ein Kraftort, ist meine eigene Erfahrung, die ich hier gemacht habe, am Inn, weit unten im Tal. Es ist eine unglaubliche Konzentration an diesem Ort. Es ist ein Arbeitsort für Künstlerinnen und Künstler geworden, jetzt im Laufe der Jahre immer mehr. Und es hat sich etwas entwickelt jetzt im Laufe der letzten Jahre.
Und was sich nicht zuletzt dank der Tatkraft von Christoph Rösch hier rund um den Atelierbetrieb entwickelt hat, ist ein kultureller Treffpunkt fürs Unterengadin, für Einheimische wie Touristen. Denn in den Sommermonaten finden Lesungen, Filmabende, Diskussionen auf Rätoromanisch wie auch auf Deutsch statt. In dieser Saison steht das Thema Wasser im Vordergrund. Und nebst einer Ausstellung des Basler Künstlers George Steinmann, die die Geologie und die zahlreichen Quellen des Unterengadins zum Ausgangspunkt nimmt, gibt es etwa auch den Dokumentarfilm Bottled Life von Rees Gehriger zu sehen, der kritisch über die Vermarktung von Wasser durch den Nestle-Konzern berichtet. Das Angebot ist vielseitig, handverlesen und gibt auch dem Experiment Raum. Und es stößt Christoph Rösch zufolge in der Region trotzdem auf positive Resonanz.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen hier, weil sie vielleicht noch weniger abgelenkt sind von anderen Dingen, das tönt jetzt ein bisschen romantisch, aber dass sie sehr offen sind, neuen Dingen zu begegnen. Das kann in der Musik sein, in der zeitgenössischen Musik, das kann in der neuen Kunst sein, in der zeitgenössischen, das kann in anderen Sparten sein.
Nun kann eine relativ abgeschiedene Lage an der Peripherie für solche Kulturinstitutionen auch problematisch sein. Sie werden kaum überregional wahrgenommen, weil sich trotz leichterer Kommunikationsmöglichkeiten durchs Internet die Kunstszene auf die immer gleichen Zentren fixiert. Aber Christoph Rösch hält diese relative Abgeschiedenheit für einen Vorteil.
Also ganz zuerst ist es natürlich mal eine ganz große Freiheit, die wir dadurch haben, dass wir eben nicht schon zum Vornherein irgendwie schubladisiert werden und in den Fokus der Kritik oder der Rezeption geraten. Wir haben eine große Freiheit, hier etwas zu tun und etwas aufzubauen. Und ich persönlich habe das immer so verstanden auch, das ganze Neiers ist man kann vielleicht so sagen, ein großes Experiment an der Peripherie. Es ist etwas, das am Entstehen ist, das sich jetzt weiterentwickelt hier an diesem Ort. Und es ist sicher etwas, was man auch als künstlerische Intervention im Tal verstehen könnte.
Und wie schon angedeutet, gibt es für die Weiterentwicklung dieses Experiments neuerdings konkrete Pläne.
Wir haben jetzt Pläne, dieses Haus zu sanieren. Nairs Futur beabsichtigt eigentlich nach der Sanierung des Gebäudes, dass wir dann heizbar machen können in diesem Zug nachher ab 2014 ein Betriebskonzept, das uns dann eben auch erlaubt, im Winter einige Veranstaltungen zu machen. Aber letztlich geht es immer wieder um eine qualitätvolle und kontinuierliche Kulturarbeit, die wir hier machen, und die kann einmal mehr verankert sein hier am Ort oder eben, wie gesagt, es können Gedanken und Werke von weit her kommen.
Doch der eigentliche Quantensprung wäre die Integration des ehemaligen Kurhotels Skol Palas, und genau darin arbeitet die Fundation Nairs derzeit mit Hochdruck. Das seit 2 Jahren ungenutzte Hotel steht nämlich zum Verkauf, und ein Initiativkomitee unter Leitung des neuen Präsidenten der Fundation Nairs, Hans-Jörg Häuser, der bis zu seiner Pensionierung 2010 Direktor des Schweizer Instituts für Kunstwissenschaft in Zürich war, hat ein zukunftsweisendes Betriebskonzept entwickelt. Zu den Initianten gehören neben Christoph Rösch und Hans-Jörg Häuser auch die Unterengadinerin Uretza Farmos, Vorstandsmitglied der Bündner Grünliberalen. Die Initiativgruppe stellte sich Christoph Rösch zufolge zunächst eine unternehmerische Grundfrage.
Kann man so ein Haus, wie gesagt, was jetzt leer steht, überhaupt, kann man dem Haus eine Nutzungsidee zurückgeben, die vielleicht über die ursprüngliche Idee eines reinen Grand Hotels hinausgeht?
Die Idee lautet, man entwickelt ein Künstlerdorf, ein Global Village for the Arts, in Anlehnung an die Künstlerkolonien des späten 19. Jahrhunderts. Im Prospekt für Mäzene und künftige Partner liest sich das so.
Für die Kunstschaffenden werden in einem Teil des Palace Hotels Wohnungen mit Ateliers eingerichtet. Im anderen Teil soll ein Kulturhotel entstehen, das in der Lage ist, eine größere Zahl von Kulturschaffenden, Kulturvermittlern, Wissenschaftlern und Studierenden aus aller Welt für längere oder kürzere Arbeitsaufenthalte zu beherbergen. Das Hotel steht, soweit es über freie Kapazitäten verfügt, auch für Feriengäste zur Verfügung.
Das sind hochfliegende Pläne, vor allem angesichts eines wirtschaftlich angespannten Umfeldes, in dem außerdem der Tourismus unter dem starken Franken ächzt. Aber Christoph Rösch vertraut auf die historische Substanz und ist zuversichtlich, dass das Konzept aufgeht.
Und wenn man weiß, dass im ganzen Alpenraum Resorts geplant sind, seelenlose, aus dem Boden gestampfte Resorts, und wir haben hier eigentlich eines, das schon gebaut ist, dann ginge es jetzt eigentlich darum, das neu zu interpretieren und in die Gegenwart bzw. in die Zukunft zu denken.
Das klingt tatsächlich bestechend, aber es stellen sich auch Fragen. Kann dieser Mix von Kunst- und Kulturschaffenden und rein touristischen Gästen aufgehen? Besteht nicht gar die Gefahr, dass die Künstler sich hier wie in einer Art Kulturzoo ausgestellt fühlen? Und könnte es nicht auch sein, dass genau die Abgeschiedenheit, die Nairs jetzt auszeichnet, einer Geschäftsidee geopfert wird und Künstler sich eher abgestoßen fühlen? Die Künstlerkolonien des 19. Jahrhunderts waren schließlich Künstlergründungen. Christoph Rösch hält solche Bedenken für unbegründet.
Es geht auf keinen Fall darum, die Künstlerinnen und Künstler zu instrumentalisieren für irgendeine Vorstellung von Tourismus oder was auch immer oder Zoo oder ich denke, der Ort selber hat eine dermaßen starke Kraft, dass er Unglaubliches auch erträgt.
Man muss Christoph Rösch zugutehalten, dass er in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung der Fundation Nairs großes Engagement und viel Gespür im Umgang mit Kunstschaffenden und der Kulturszene bewiesen hat. Kein Wunder. Schließlich war er nicht nur künstlerisch tätig, er ist selber mit Künstlern aufgewachsen, denn sein Vater war in den 60er Jahren der Mitbegründer des Künstlerhauses Boswil, längst einer etablierten und angesehenen Größe im Aargauer Kulturbetrieb. und Christoph Rösch holt fast zu einem Glaubensbekenntnis aus.
Ich habe irgendein Selbstverständnis, das sich in mir breit gemacht hat, dass die Kunst eine außerordentliche Relevanz für die Gesellschaft hat, dass die Künstlerinnen und Künstler eine ganz zentrale Rolle einnehmen in unserer Gesellschaft und dass wir unbedingt alles tun müssen, um den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, sich eben in dieser Gesellschaft auch Gehör zu verschaffen. Es hat eine Selbstverständlichkeit für mich, die mir auch den Mut eigentlich gibt. Ich bin ja auch nicht alleine in dieser, wir sind ein Team in dieser Idee, mit dieser Idee, die uns den Mut gibt, eigentlich zu sagen, solche Inseln erträgt die Welt oder erträgt unsere Gesellschaft, beziehungsweise sie braucht sie sogar, sie hat sie dringend nötig in diesem Einheitsbrei, den wir rund um uns herum haben. Ich glaube, dass in Zukunft Menschen sich vermehrt an solche Orte werden wenden wollen.
Die Frage wird sein, ob mögliche Investoren und Geldgeber, aber auch institutionelle Partner für den geplanten Betrieb als Drehscheibe für Kunst und Wissenschaft das ähnlich sehen. Christoph Rösch ist zuversichtlich, dass das Konzept auch weiter Anklang finden wird.
Das betrifft nicht nur die Gäste, das betrifft die Künstlerinnen und Künstler, das betrifft aber auch die Investoren, von denen Sie gesprochen haben. Ich glaube, dass Menschen, die gut betucht sind, dass die auch Sinn suchen und Werte, Qualitäten suchen, um mit ihrem Geld etwas Sinnvolles zu machen. Und ich glaube, wir können auch Menschen, die diese Bereitschaft haben, eben einen guten Boden bieten und entsprechend auch das Know-how, das durchzuziehen.
Noch ist das geplante Künstlerdorf in Nayers im Unterengadin vor allem ein edler Prospekt für Investoren, der neben verführerischen Fotografien des ehemaligen Badehotels mit seiner langen Geschichte ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept skizziert. Und es dürfte noch einiges Wasser den Inn hinunterfließen, bevor sich die Pläne umsetzen lassen. Doch es gibt auch gute Argumente für die Zuversicht des Initiativkomitees. Seit einigen Jahren interessiert sich der internationale Kunstbetrieb, der durchaus ein Faible für exklusive Rückzugsgebiete hat, vermehrt fürs Engadin. Galerien und gewichtige Galeristen lassen sich hier nieder und es könnte durchaus sein, dass dieser Trend auch dem Projekt eines Künstlerdorfes in Schkultaraspe entgegenkommt. Vielleicht ist es dann infolge der Mitsprache von Investoren und Mäzenen nicht nur mit der Abgeschiedenheit, sondern auch mit der von Christoph Rösch beschworenen gestalterischen Freiheit der Fundation Nayers vorbei. Aber noch ist das alles Zukunftsmusik. So betörend wie die Klangexperimente der diesjährigen Stipendiatin Magda Vogel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.